mich sehr, euch zu sehen. Auch wenn das jetzt von der Distanz her, gar nicht so viel anders ist als in Zoom, so mit kleinen Gesichtern und so. Und es ist immer noch so ein bisschen anders. Ja, es ist trotzdem einfach viel, viel schöner, wenn wir so direkt zusammen sind. Und ich hoffe, dass ihr mir genauso interessiert zuhört wie dem Bäh-Bäh-Bäh gerade. Und ansonsten ist hier natürlich auch das Setting etwas anders als sonst. Also wenn ihr vielleicht auch von Zoom sonst noch gewohnt seid, zwischendurch mal rumzulaufen oder Liegestützen zu machen oder Wäsche zu falten oder was auch immer, dann habe ich persönlich da jetzt auch nichts dagegen. Genau. Wir hatten ja jetzt schon zwei Vorträge diese Woche von Klaus und ich hatte mein Thema, was ich behandelt habe, diese Woche eigentlich schon vorher festgelegt, bevor ich wusste, was jetzt genau Klaus für Schwerpunkte setzt. Und so gibt es durchaus ein paar Überschneidungen. Ich finde, das ist aber auch gar nicht schlimm, denn Wiederholung ist ja die Mutter des Lernens. Und ich denke auch, ihr habt das sicherlich auch empfunden, viele Dinge waren von Klaus eben auch so auf den Punkt formuliert, dass es einfach gut ist, das nochmal zu wiederholen und es gibt einfach keinen Grund, das irgendwie anders darzustellen. Und ich fand auch super, dass wir nachher noch diese Fragerunden hatten und ich denke, die waren auch noch sehr ergiebig, da ist noch das eine oder andere bei rumgesprungen. Wir haben uns ja insgesamt mit Josua auseinandergesetzt und auch mit dem Ende seines Lebens und wir haben uns auch die Frage gestellt, wie kann es sein, dass Josua am Ende seines Lebens noch so stark ist, dass er noch so ein Vermächtnis weitergeben kann und dass er eben durchgehalten hat bis zum Ende. Und da hat auch jemand die Frage gestellt, ich weiß gar nicht mehr, wer es genau war, Klaus, kennst du eigentlich Christen, wo das nicht so gewesen ist, die eben nicht bis zum Ende durchgehalten haben und die auf einmal was ganz anderes gemacht haben. Und ich glaube, Klaus hatte nicht so richtig eine Antwort darauf gegeben, also zumindest keine konkrete. Ich habe aber in der Einleitung für euch zwei Beispiele mitgebracht, zwei Beispiele, die eher traurig sind, von christlichen A-Promis oder B-Promis, wie auch immer, die ihren Glauben aufgegeben haben. Der erste, der heißt Joshua Harris, ein Autor aus den USA, der hat, ist bekannt geworden durch ein Buch, was er 1997 geschrieben hat, das heißt Ungeküsst und doch kein Frosch, das hat er mit 21 Jahren geschrieben und viele, viele Jugendliche, junge Erwachsene haben das gelesen und haben daraus viel gelernt für ihr Beziehungsleben und er ist dann auch später leitender Pastor von einer relativ großen Gemeinde geworden und hat dann letztes Jahr im Juli mitgeteilt über Instagram einmal, dass er sich von seiner Frau hat scheiden lassen und dann ein paar Wochen später auch, dass er hat das so beschrieben, dass auch in seinem Glauben eine Veränderung stattgefunden hat. Also mal schauen, dass ich das hier lesen kann. In seinem Glauben hat eine Veränderung stattgefunden und die Bibel spreche vom Abfallen vom Glauben und nach allen Maßstäben, die ich an die Definition eines Christen lege, bin ich nicht mehr länger ein Christ, schreibt Joshua Harris im Instagram-Beitrag. Sehr gut. Die gab es bei all diesen Klammern, die sind gut. Danke, Armin. Also, Joshua Harris sagt über sich selbst, ich bin kein Christ mehr. Wie kann das sein, dass jemand, der so ein Buch schreibt, der hat auch noch viele andere Literatur geschrieben, die echt gut gewesen ist, dass er sich am Ende, oder was heißt am Ende, nach ungefähr 25 Jahren davon distanziert. Ein anderes Beispiel ist Marty Sampson. Mit 16 ist er in das Hillsong Worship Team reingekommen. Insgesamt 25 Jahre hat er dort gewirkt als Songwriter. Zum Beispiel Titel wie Forever Came to Jesus, Came to My Rescue oder auch Praise the One sind Lieder, die er mitgeschrieben hat. In der CCLI-Datenbank ist er mit 78 Liedern gelistet, 78 Hillsong-Songs, wo er daran beteiligt war. Und er hat im August 2019 auch in einem Instagram-Post geschrieben, hat ein Bild von Simson online gestellt, wie er die Säulen über den Philistern zerbricht. Und dann schreibt er dazu, Es ist Zeit für ein ernsthaftes Gespräch. Ich verliere wirklich meinen Glauben und es kümmert mich nicht. Er sei glücklich im Frieden mit der Welt. Er wolle nicht einfach nur glauben. Sei auf der Suche nach der echten Wahrheit. Viele Dinge können Menschen helfen, ihr Leben zu verändern und nicht nur eine Version von Gott. Das Christentum scheint für mich zu diesem Zeitpunkt einfach wie jede andere Religion zu sein, bekannte er. Man solle lieben und vergeben, nett sein, großzügig und gut zu anderen. Manche Dinge sind gut, egal was man glaubt. Hat er später den Post gelöscht, aber hat dann trotzdem noch in der Christian Post, das ist so ein amerikanisches Magazin, einen Kommentar dazu abgegeben. Dann wird er sagen, sagte er, ich würde nicht sagen, dass ich meinen Glauben aufgegeben habe, aber ich würde sagen, dass er auf unglaublich wackeligen Grund steht, schreibt er. Er hadere mit vielen Teilen des Glaubenssystems, die nicht zur allgemeinen menschlichen Moral passen. Wenn der Großteil der Menschen die Wahl hätte, würde er nicht die Plage Krebs von der Welt entfernen, oder jetzt gerade vielleicht Corona, oder Krankheit und Leiden. Warum tut Gott so etwas nicht? Es ist durchaus eine berechtigte Frage, mit der man erstmal klarkommen muss, aber bei Marty Sampson hat es dazu geführt, dass sein Glauben, wie er sagt, auf unglaublich wackeligen Grund steht. Und wir wollen uns heute Antworten aus der Bibel anschauen. Wie kann ich den Weg des Lebens gehen, ohne zu scheitern? Wie kann ich den Weg des Lebens gehen, ohne zu scheitern? Ich habe euch dazu noch ein Handout gemacht, das jetzt die Ordner verteilen werden, damit ihr den Punkten auch folgen könnt. Und ich habe euch 5 Antworten von David mitgebracht aus dem Psalm 16, den wir heute Morgen schon angesprochen haben. Hat Roman schon den letzten Vers daraus gelesen. Also 5 Antworten auf die Frage, 5 Antworten aus diesem Psalm 16, wie kann ich den Weg des Lebens gehen, ohne zu scheitern? Wir lesen erstmal den Psalm. Psalm 16. Ein Lied von David oder ein Psalm von David. Behüte mich, Gott, denn bei dir suche ich Zuflucht. Ich habe zum Herrn gesagt, mein Herr bist du. Es gibt nichts Gutes für mich außer dir. Die Heiligen, die auf Erden sind, die sind die Edlen, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Vielfaches Leid erwächst denen, die einem anderen nacheilen. Ich mag ihre Tankopfer nicht spenden und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Der Herr ist mein Erbteil und mein Becherteil. Du bist es, der mein Los mir sichert. Die Messschnur ist mir gefallen aufs Lieblichste. Ja, mir wurde ein schönes Erbteil zuteil. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Herz dazu. Ich habe den Herrn mir beständig vor Augen gestellt. Steht er mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Auch mein Leib wird sicher wohnen, denn du gibst meine Seele dem Totenreich nicht preis. Du lässt deinen Frommen nicht schauen die Verwesung. Du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Wir werden uns jetzt erstmal die Verse 2 bis 10 anschauen und 5 Antworten auf die Frage, wie kann ich den Weg des Lebens gehen? Von dem Weg des Lebens wird in Vers 11 gesprochen. Wie kann ich den Weg des Lebens gehen, ohne zu scheitern? Wie komme ich weiter voran? Und wir werden durch die Verse durchgehen und ich habe die versucht, eben in diesen Überschriften zusammenzufassen. Und ja, wir schauen, was wir damit machen. Punkt 1, Verse 2 bis 4. David hat eine Entscheidung getroffen. Ganz offensichtlich. Er sagt, Vers 2, ich habe zu dem Herrn gesagt, mein Herr bist du. Ich habe zu dem Herrn gesagt, mein Herr bist du. Eine Willensentscheidung, sich auf Gott einzulassen. Eine Entscheidung, ja, ich möchte wirklich mit Gott leben. Eine Entscheidung, Gott soll wirklich mein Herr sein. Wenn wir uns an das Matthäus-Evangelium zurückerinnern, dann gibt es diesen tragischen Vers, wo der Herr Jesus sagt, ich habe euch so oft versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter den Flügeln. Ich habe euch versammeln wollen. Oder auch wie ein Schäfer seine Schafe versammeln möchte. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Eine große Tragik. David sagt, du bist mein Herr bist du. Dafür hat er sich entschieden. Klaus hat auch zitiert, Galater 2, Vers 20, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Das ist die neue Realität, in der er eingetreten ist, in die wir auch eingetreten sind, in die wir eintreten können. Er trifft eine Entscheidung. Und das bedeutet nicht nur, dass der Herr für ihn jetzt sein persönlicher Herr ist, er ist mein Herr, sondern es bedeutet eben auch, dass es außer Gott nichts Gutes für ihn mehr gibt. Dieser zweite Teil von Vers 2, der wird in euren Übersetzungen wahrscheinlich unterschiedlich stehen. Der ist etwas schwierig zu übersetzen. Bei mir steht jetzt hier, es gibt nichts Gutes für mich außer dir. Andere sagen, du bist mein einziges Glück. Oder auch, meine Güte reicht nicht zu dir hinauf. Ich denke, wir wissen aus dem Leben von David, dass er das Leben durchaus auch genossen hat. Aber für ihn war es klar und er hat das sozusagen für sich entschieden. Was Gutes, was wirklich Gutes ist, nur mit Gott zu finden. Mein ganzes Glück, und auch David hat nach Glück gestrebt, wie wir alle Menschen nach Glück streben. Mein einziges Glück liegt in dir. Das macht er sich klar. Und er hat das so für sich entschieden und als Statement hier in diesem Psalm, in dieses Lied aufgeschrieben. Er hat nicht gesagt, ich bin vielleicht ein Musiker und schreibe tolle Liedtexte und komponiere schöne Lieder oder was auch immer. Musiker neigen dazu, sich selber zu verwirklichen darin. Er sagt, mein Glück, das bist alleine du und sonst nichts anderes. Er trifft diese Entscheidung. Und das hat dann weitere Auswirkungen. Vers 3 wird auch sehr unterschiedlich übersetzt. Da sagt er, zumindest in meiner Übersetzung, die Heiligen, die auf Erden sind, die sind die Ethin, an denen ich all mein Wohlgefallen habe. Andere Übersetzungen sprechen davon, ich habe zu mir selbst sozusagen gesagt, die Heiligen, an denen freue ich mich jetzt. Das heißt, er hat sich dafür entschieden. Meine Freude ist jetzt auch bei meinen Mitgeschwistern. Und das ist das, wo er wirklich ein Verlangen hat, Gemeinschaft zu haben mit ihnen. So wie das jetzt so super schön ist, dass wir wieder zusammen sind und uns hier sehen können und das nicht mehr über Zoom machen, sondern uns wirklich treffen können. Das hat der David offensichtlich auch sehr, sehr stark empfunden. Der Sammy, der hat letzte Woche über Kolosser 1 gepredigt und da ist auch ein Kennzeichen davon, was sehr, sehr ähnlich ist, dass die Kolosser als junge Glaubensgeschwister ein Verlangen danach hatten, mit ihren Mitgeschwistern zusammen zu sein. Kolosser 1 sagt, dass Paulus dankt dafür, für die Liebe, die sie zu allen Heiligen hatten, zu allen Mitgeschwistern, zu allen Christen. Und im 1. Johannesbrief lesen wir davon, dass eben auch ein natürliches Kennzeichen von echtem Glauben ist. Wenn du deine Mitgeschwister liebst, wenn du dich auf sie einlässt, wenn du dich zu ihnen hingezogen fühlst, dann weißt du, du hast wirklich echten Glauben. Wenn sie dir egal sind, dann sollte ich in mein Herz reinschauen und überlegen, was da vielleicht falsch läuft. Dafür trifft auch eine Entscheidung, wie er mit denen umgeht, die, wie damals in seinem Fall, Götzendiener gewesen sind. Er sagt, vielfaches Leid erwächst denen, die einem anderen nacheilen. Ich mag ihre Tankopfer nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippe nehmen. Und Hier können wir einen kurzen geschichtlichen Hintergrund einfließen lassen. Also man weiß jetzt nicht hundertprozentig genau, wann dieser Psalm geschrieben worden ist im Leben von David. Aber es gibt eine Passage, und das wird in 1. Buch Samuel Kapitel 26 beschrieben, wo er auf der Flucht vor Saul ist, vor dem König Saul, der verfolgt ihn, der will ihn raushaben aus seinem Königreich. Und der möchte nicht, dass sie was zusammen machen. Der möchte ihn umbringen, der möchte ihn verjagen. Und dann hat David die Gelegenheit, sozusagen Rache zu nehmen an Saul. Er schleicht sich ins Lager von Saul und er ist damit mit seinen Gehilfen und sie sind in der Lage, bis in die Mitte des Lagers von Saul und seinen Soldaten, die ihn verfolgen, zu kriechen. Die sind alle am Schlafen und da steckt ein Speer direkt neben dem Kopf von Saul und ja, Davids Kompagnon, der Abisai, der sagt zu ihm: Guck mal, jetzt ist doch deine Gelegenheit, Rache zu nehmen. Nimm doch einfach den Speer. Oder ich kann das auch machen, nimm den Speer. Setz der Sache ein Ende. Dann bist du diesen Saul endlich los, der dich verfolgt und der nach deinem Leben trachtet. David sagt, nein, das mache ich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Das liegt in Gottes Hand. Aber was er macht, er nimmt den Speer und er nimmt auch noch einen Wasserkrug mit. Und sie schleichen sich wieder hinaus. Sozusagen sein Leben in der Hand hatte. 1. Samuel 26. David steht auf der gegenüberliegenden Seite des Tals, in einiger Entfernung auf der Spitze des Berges, sodass ein großer Zwischenraum zwischen ihnen lag. Also er wollte natürlich sicherstellen, dass sie jetzt nicht sofort kommen und sie gefangen nehmen und umbringen. Und dann zeigt er den Speer und dann zeigt er den Wasserkrug, den kennen. Ja, David hätte Saul umlegen können, hätte er machen können. Es lag in seiner Hand. Aber David tut es nicht. Vers 17 steht, David spricht zu Saul, jawohl, mein Herr und König. Dann fuhr er fort, warum verfolgt mein Herr seinen Knecht? Was habe ich denn verbrochen und was für Böses klebt an meiner Hand? Möchte doch mein Herr, der König, jetzt den Worten seines Knechtes Gehör schenken. Wenn der Herr es ist, der dich gegen mich erbittert hat, so möge er den Duft einer Opfergabe zu Riechen bekommen. Wenn es aber Menschen sind, so seien sie verflucht vor dem Herrn, weil sie mich jetzt von der Teilnahme am Erbbesitz des Herrn ausgeschlossen haben. Als wollten sie zu mir sagen, hinweg mit dir, diene anderen Göttern. Und dieses Statement, da spiegelt sich etwas im Psalm 16 wieder. Er spricht von dem Erbteil, er ist aus seinem Erbteil, aus dem Land, in dem er eigentlich lebte, aus seiner Heimat, ist er verjagt worden. Und da waren offensichtlich auch Leute, die sagen, also mit Gott, nee, also du bist nicht mehr im Land und Gott hat dich offensichtlich verlassen, wenn du so verfolgt wirst. Dann geh doch einfach hin und diene anderen Göttern. Gott hat dich doch offensichtlich verraten und er will nichts mehr von dir haben. Diene anderen Göttern. Nein, sagt David, das will ich nicht. Psalm 16. Vielfaches Leid erwächst denen, die einem anderen nacheilen. Ich mag ihre Bluttrankopfer nicht spenden und ihren Namen nicht auf meine Lippen nehmen. Also da waren welche, die ihm eingeredet haben, also mit dem Glauben, nee, das bringt doch alles nichts. Glaube ist doch völlig sinnlos. Und David sagt, das hört sich vielleicht im Moment so an, aber letztendlich bekommen die, die genau das glauben, vielfaches Leid. Hier, dieses Wort, was hier bei mir in Vers 4 für Leid steht, ist das gleiche Wort, wie in 1. Mose 3 steht, bei den Schmerzen, bei den Folgen des Sündenfalls, dass Gott sagt, dass eben die Frau mit Schmerzen gebären soll. Und jede Frau, die schon mal ein Kind bekommen hat, die weiß, was das bedeutet, was das für Schmerzen sind. und Männer, wenn sie Schnupfen haben natürlich. Also das sind massive Schmerzen und genau das vergleicht er damit. Wenn du einem anderen nacheilst, das hört sich vielleicht im ersten Moment gut an, aber letztendlich verfolgen dich die Schmerzen. Und er trifft die Entscheidung, ich möchte den Namen von den Leuten, die mir das einreden wollen, noch nicht mal auf die Lippen nehmen. Ich möchte noch nicht mal den Namen nennen. Das ist Davids Entscheidung, um auf dem Weg des Lebens zu bleiben. Mein Herr ist mein Gott. Gutes ist nur bei ihm. Ich halte mich zu den Mitgeschwistern, die mich auf dem Weg des Glaubens bestärken. Und die, die mich davon abbringen wollten, deren Namen möchte ich noch nicht mal in den Mund nehmen. Den nächsten Absatz habe ich überschrieben mit Gott ist genug. Verse 5 bis 6. Und ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, was diese Überschrift soll. In den Versen 5 und 6 wird von Erbteil gesprochen. Der Herr ist mein Erbteil und welcher Teil? Du bist es, der mein Los mir sichert. Die Messschnur ist mir gefallen aufs Lieblichste. Ja, mir wurde ein schönes Erbteil zuteil. Wir müssen uns vorstellen, wie wir gerade gesagt haben, David ist auf der Flucht vor Saul. Er ist aus dem Land rausgeschmissen worden. Er hat keine Möglichkeit mehr, im Land seiner Väter zu leben. Er hat keine Möglichkeit mehr, mit Gott sozusagen an einem Alter, wie es damals eben üblich gewesen ist, anzubeten. Im Buch Josua setzen wir uns ja damit auseinander, wie die Menschen, wie das Volk Israel seinen Erbteil einnimmt. Aber David geht hier weiter. Wie geht er hier weiter? Wie geht das weiter? Wie geht das über das hinaus, was wir in Josua lesen? Er sagt, der Herr ist mein Erbteil. Das ist nicht mehr so ein Stück Land irgendwo zwischen Wüste 1 und 2, sondern es geht um eine Person. Der Herr ist mein Erbteil. David ist auf der Flucht. Er ist verraten und verlassen worden von seinen Freunden. Er ist nicht mehr im Land. Kein Zugang zum Gottesdienst. Er leidet Todesgefahr. Er beschreibt auch, dass er Hunger gehabt hat. Und doch spricht er von seinem Erbteil. Er merkt in dieser Situation, es kommt nicht so sehr darauf an, dass ich jetzt in dem Land da bin. Es kommt darauf an, dass der Herr mein Erbteil ist. Und dass das mir genug ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Antwort auf die Frage, wie können wir den Weg des Lebens gehen, ohne zu scheitern? Ist Gott mir wirklich genug? Ist das, was er für mich ist, was er mir geben möchte, wirklich genug? Ist er dieses Becherteil oder dieser Becher, den er mir reichen möchte, ist dieser Becher wirklich für mich überfließend? Psalm 23 kennt ihr. Mein Becher fließt über. David, der materiell und in Beziehung einfach nichts hatte, für den war das ganz offensichtlich so. Und er sagt dann sogar, er geht sogar so weit und sagt, du bist es, der mein Los mir sichert. Du bist es, der mein Los mir sichert. Also mein Schicksal sicherstellt, mein Schicksal sichert. Also wenn die Würfel wirklich gefallen sind, oder wenn sich das Rad weiter dreht, er ist aus dem Land rausgeschmissen worden, von Saul verfolgt. Oder vielleicht auch, wenn die Wogen geglättet sind, wenn man denkt, der Sturm ist jetzt vorbei. Alles, was mir passiert, das hat Gott mir gesichert. Gott ist mir genug. Alles, was mir passiert, mein Los, die Umstände, in denen ich bin, Gott hat es mir gesichert. Und daraus wächst für David die Überzeugung, Gott ist genug. Der souveräne Gott, der hat das gut für mich gemacht. Und ich muss es nicht selbst in die Hand nehmen. Ich muss diesen Spieß nicht in die Hand nehmen und selber versuchen, da irgendwie rauszukommen. Das ist eine von diesen Grundüberzeugungen, die auch der Klaus letzte Woche genannt hat. Gott ist gut, daran einfach festzuhalten ist. Auch wenn wir nicht fühlen, dass Gott wirklich gut ist, daran festzuhalten, Gott ist genug, Gott ist gut für mich. Der Herr ist mein Erbteil und mein Becherteil. Dann sagt er auch noch, ich preise, die Messschnur ist mir gefallen aufs Lieblichste. Also Messschnur, das ist ja sowas, was die Markus sich da gerade sitzen als Bauingenieur. Und da werden Sachen ausgemessen. Da geht es irgendwie um Immobilien und es geht um Grundstücke. Da wird was ausgemessen. Die Messschnur ist mir gefallen aufs Lieblichste. Und das Wort Lieblichste, was hier steht, ist das gleiche Wort, was in Vers 11 nochmal auftaucht. Da steht, Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Er meint damit, dieses Land, das ist für mich ausgemessen worden, das ist okay. Aber es geht noch darüber hinaus. Das, was Gott daraus macht, das ist das Gute, darauf kommt es an. Es geht um die geistlichen Schätze, die er uns geben möchte. Es geht viel mehr, als nur um irgendwie Erfolg, Reichtum, Gesundheit, was auch immer zu haben hier auf dieser Erde. Die Segensgaben kommen von Gott. Die sind eben dann nicht mehr so sehr irdischer Natur. Es ist der Friede, den Gott in Davids Herz reinsenkt und der sagen kann, Gott ist genug für mich, Gott ist gut, egal was mir passiert, auch wenn ich aus meinem irdischen Erbteil rausgeschmissen worden bin, mein Erbteil in Gott, meine Beziehung zu Gott, die kann mir dadurch nicht geklaut werden. Gottes Rat führt zu Lobpreis. Wenn wir den Weg des Lebens gehen wollen, ohne zu scheitern, brauchen wir den Rat Gottes. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Auch in der Nacht mahnt mich mein Herz dazu. Und offensichtlich spricht David hier aus Erfahrung. Er sagt, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Kannst du dir das vorstellen? Der wird verfolgt, ist irgendwo in der Wüste, lebt in Höhlen. Dann sagt er, ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Er merkt, er hat auf Gottes Rat gehört. Und das führt dazu, dass er Gott lobt. Und wir denken manchmal, wenn wir auf den Rat Gottes hören und uns mit Gott beschäftigen, mit Gott auseinandersetzen, dass wir die vielen Schmerzen haben. Gesetzlos. Dass es für uns ja irgendwie anstrengend wird oder komisch und das, was Gott uns zeigt oder vielleicht Gott von uns vermeintlich möchte, dass das uns selber erstmal viele Schmerzen bereiten wird. Und das kann auch durchaus sein, dass es unangenehme Situationen für uns gibt. Einfach weil unsere Gesellschaft natürlich sich von Gott einfach sehr, sehr weit entfernt hat und Gottes Gedanken da einfach keinen Sinn mehr für hat. Menschen, die noch glauben. Seltsam. Aber David weiß, wenn ich auf Gottes Rat achte, wird das auf jeden Fall gut für mich. Hinterher wird es immer besser. Und ich verstehe es vielleicht manchmal nicht genau, aber hinterher weiß ich, Gott hat es gut gemacht. Das weiß er aus Erfahrung. Hinterher ist man sozusagen immer schlauer und bei Gott dürfen wir wissen, es ist immer positiv schlauer. Es ist immer gut. Wir sind zum Beispiel total dankbar, dass wir einen Monat bevor der Corona-Lockdown kam, in unser neues Haus konnten. Wir waren am Anfang nicht so richtig sicher, ob das wirklich die richtige Hütte für uns ist. Und es gibt natürlich immer noch einige Nachteile. Aber wir hatten irgendwie den Eindruck, okay, lass uns das jetzt machen. Wenn wir jetzt zurückschauen, denken wir, also wenn wir jetzt die 3 Monate in Rodenkirchen in unserer alten Wohnung hätten verbringen müssen mit den Kids. Also ich weiß nicht, ob ich hier dann heute stehen würde. Sicherlich schon irgendwie, aber man sieht irgendwie, Gott macht es gut. Gott sorgt zur richtigen Zeit. Und David geht sogar so weit, auch in der Nacht mahnt mich mein Herz dazu. Der Klaus, der hat ja den Thomas Nagel zitiert. Der hat 2013 einen Aufsatz geschrieben, einen philosophischen Aufsatz, und er sagt eben, dass die Naturwissenschaftler eben sozusagen als Denkvoraussetzung haben, als Axiom, dass eben alle Phänomene, also auch Gefühle, Gedanken, Bewusstsein, Verhalten vollständig erklärbar sind durch materielle Faktoren. Thomas Nagel sagt, das ist falsch, das geht nicht. Unser Bewusstsein, unsere Gefühle, welchen Eindruck wir haben, kann nicht vollständig materialistisch erklärt werden. Und hat er natürlich viel Ärger bekommen und viel Gegenwind, aber auch Zuspruch von Leuten, die gesagt haben, okay, das sollten wir wirklich mal drüber nachdenken. Es lag wahrscheinlich auch daran, dass der Thomas Nagel explizit gesagt hat, dass er als Atheist das Ganze sagt und für Gott in seinen Gedanken kein Platz ist. Aber David sagt, auch in der Nacht mahnt mich mein Herz dazu. Und er hat ein tiefes Bewusstsein dafür, dass Gott auch in sein Leben hineinspricht. Und dass er genau wusste, ich habe ein Gefühl dafür, was richtig und was falsch ist. Ich habe ein Gefühl dafür, was jetzt zu tun ist. Und ich weiß auch, woher das kommt. Das kommt von Gott. Gott hat mich beraten in der Nacht. Und dem Rat möchte ich folgen. Das führt letztendlich dazu, dass Gott geehrt wird, Gott gepriesen wird, weil er es einfach gut macht. 4. Punkt. Gottes beständige Gegenwart führt zu Freude. Ich habe den Herrn mir beständig vor Augen gestellt. Steht er mir zu Rechten, so wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Ich weiß nicht, der Joni kann das vielleicht nochmal vormachen, wie das mit dem Frohlocken funktioniert. Wie kann ich den Weg des Lebens gehen, ohne zu scheitern? David hat gesagt, ich habe den Herrn mir beständig vor Augen gestellt. Davids, das ist seine aktive Handlung. Er sorgt dafür, dass Gott eben in seinem Leben immer präsent ist. Wir haben an Josua gedacht, der Josua, der wich nicht aus dem Zelt der Zusammenkunft bei Mose. Klaus hat gefragt, wie geht das? Wir kennen auch zum Beispiel den Vers im Neuen Testament, da steht, betet ohne Unterlass. Wie geht das? Ihr betet wahrscheinlich gerade nicht. David sagt, Klaus hat eine Antwort auf diese Frage gegeben, die ich super, super gut fand. Und er hat gesagt, Gott soll mein erster Gedanke sein. Gott soll mein erster Gedanke sein. Oft ist er unser letzter Gedanke, weil wir selbst versuchen, das irgendwie zu lösen, lösen zu wollen, die Probleme, die wir haben. Gott soll mein erster Gedanke sein. Das ist auch ein Ausdruck der Liebe, der Zuneigung Gott gegenüber. Und wenn das der Fall ist, dann freut sich mein Herz, weil wir merken, dass Gottes Gegenwart zu Freude führt. So, wenn man so im Familienalltag drinsteckt, jetzt in der Lockdown-Zeit, so mit Homeoffice, war natürlich alles sowieso nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt, muss ich sagen, dass so wie früher, gerade zu Studentenzeiten und so, oder als wir noch keine Kinder hatten, so ganz ausführliche stille Zeiten irgendwie nicht mehr drin sind. Und ich habe aber den Eindruck und irgendwie das Bedürfnis, dass sich die Gemeinschaft mit Gott eher so über den Tag verteilt. Und das liegt ein Stück weit daran, dass jetzt in unserem Fall einfach auch die Kinder da sind und die einen herausfordern mit ihren Macken und ihren den Sachen, die sie so machen. Und wo ich merke, das löst in mir was aus und meistens nichts Gutes. Und ich merke, da ist ein Kampf da. Und ich spüre, damit muss ich irgendwie umgehen, damit muss ich kämpfen. Und ich habe oft gemerkt, wenn da mein erster Gedanke Gott war, dass es einfach so gut gewesen ist. Dass ich besser reagieren konnte und besser auf die Kinder oder auf die Situation eingehen konnte. Ich spüre meine eigene Schwäche und merke mehr, ich brauche die beständige Gegenwart Gottes. Oder natürlich auch, dass wir als Eltern Vorbilder sein sollen für unsere Kinder. Ihnen einfach mitzuteilen, was, wenn wir am Mittagstisch zum Beispiel die Bibel lesen, das ist immer nur ganz kurz, aber ihnen dafür wirklich eine Begeisterung zu schenken. Und das begleitet mich oder uns irgendwie und ich muss sagen, das ist einfach eine tolle Sache. Das führt zu Freude. Gottes beständige Gegenwart führt zu Freude, wenn Gott mein erster Gedanke ist, zu einer tiefen Befriedigung. Und ja, wir dürfen dann wirklich frohlocken, so wie der Joni das macht. Wuhu! Und dürfen dankbar sein, dass Gott uns weiter auf dem Weg mit an die Hand nimmt. Letzter Punkt. Gottes Heil ist mir sicher. Verse 9b bis 10. Mein Leib wird sicher wohnen, denn du gibst meine Seele dem Totenreich nicht preis. Du lässt deinen Frommen nicht schauen die Verwesung. Und dann fragst du dich vielleicht, ernsthaft David, da schreibst du? Hallo? Du wirst gerade verfolgt. Und du schreibst sogar davon, dass du nicht die Verwesung sehen wirst. Das ist ja totaler Quatsch. Wenn du jetzt umgelegt wirst, wie willst du dann nicht verwesen? Dein Körper, der wird ja auch dann zu Staub werden. Das ist doch totaler Quatsch. David wusste sehr wohl, dass er sterben würde. Das war ihm klar. Und das ist ihm sogar gesagt worden von dem Propheten Nathan. Er hat gesagt, du wirst sterben. Aber einer deiner Nachkommen, der wird einmal auf dem Thron sitzen und herrschen. Und er wird der wahre Messias sein. Und deswegen geht das hier weiter über das, was David wirklich in seinem eigenen Leben erlebt hat, hinaus. Es geht hinaus. Dieser ganze Psalm ist auch ein prophetischer oder messianischer Psalm. Petrus zitiert diesen Psalm in Apostelgeschichte 2 in seiner Pfingstpredigt und sagt, er liest dann ab Vers 8, ich habe den Herrn beständig vor Augen gestellt, und bis Vers 11, den halben Psalm, und sagt, Jesus, ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Er lebt. Und ich habe da gestern nochmal nachgedacht und auch diese Stellen gelesen in der Apostelgeschichte. Und das irgendwie das Coole ist, der Petrus beendet seine Rede damit, und jetzt soll das ganze Haus Israel mit Gewissheit wissen, dass Jesus Christus der Herr ist. Mit Gewissheit wissen. Das ist eine Sicherheit. Und das ist genau das Gleiche, was David hier eben auch sagt. So wanke ich nicht, auch mein Leib wird sicher wohnen. Jesus ist auferstanden, er lebt. Und wir dürfen alle mit Gewissheit, mit Sicherheit wissen, wir werden einmal mit ihm leben. David hatte schon diesen Glauben, aber er wusste natürlich noch nicht so viel. David wusste schon, zum Beispiel, als er über dieses Kind trauert, was er verliert, dann sagt er, als das Kind gestorben ist, er hört auf zu trauern, er sagt, das Kind ist jetzt bei Gott und ich werde einmal zu dem Kind gehen, aber das Kind kommt nicht mehr zu mir zurück. Ein großer Trost für ihn. Und für ihn ist es ein beständiges Bewusstsein, dass sein Heil ihm sicher ist. Dass er ewiges Leben hat, was über den Tod hinausgeht, was mehr wert ist als dieses fragile Leben, in dem er eben gerade in diesem Moment steht, als er diesen Psalm schreibt. Über Pfingsten waren wir jetzt noch bei meiner Mutter und dann kam mein Onkel kurz zu Besuch und erzählte noch eine Geschichte, ich weiß nicht, ob Jona und Lea die kennen, von seinem Schwager, Mitte 60 ungefähr. Und der hatte sowieso schon eine sehr, sehr schwache Lunge und so in der ganzen Corona-Zeit hat er deswegen natürlich besonders vorsichtig gehandelt und hat dann alleine auf einer Baustelle gearbeitet, hat dann am Ende Gerüst angefangen alleine abzubauen und ist dann abgestürzt. Ist dann irgendwie mit einem Handschuh hängen geblieben und hat sich mehrere Rippen gebrochen und eine krasse Sache. Kommt dann ins Krankenhaus und sie versorgen ihn. Und es zeigte sich dann sehr, sehr bald, dass seine Lunge, die eben schon so geschädigt war, das nicht mehr lange mitmachen würde. Und dann sagen die im Krankenhaus, ja, wir würden sie jetzt hier anschließen, natürlich an Beatmung und so weiter. Und dann sagt er, wirklich? Also welchen Unterschied macht das jetzt wirklich noch? Das wird vielleicht mein Leben irgendwie noch um ein paar Wochen oder ein paar Monate verlängern. Ich brauche das nicht mehr. Ich weiß, dass mein Heil mir sicher ist und dass ich Hoffnung über den Tod habe. Und er hat gesagt, nee, ich gehe lieber nach Hause. Ich möchte jetzt nicht hier noch irgendwie 3 Wochen auf der Intensivstation liegen. Ich gehe lieber nach Hause. Ich nehme Abschied von meinen Lieben. Er hat dann auch mit Freunden telefoniert, die Gott nicht kannten. Und hat einfach ganz, ganz still, ganz nüchtern sozusagen sein Feld bestellt, hat Abschied genommen, konnte noch mit verschiedenen Menschen reden. Er war sich seines Heils sicher. Und deswegen hatte er eine Hoffnung über den Tod hinaus, die ihn getragen hat auf dem Weg des Lebens bis zum Ende. Wir dürfen mit Gewissheit wissen und erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Sieger über Leben und Tod. Das waren die 5 Antworten Davids auf die Frage, wie können wir den Weg des Lebens gehen, ohne zu wanken, ohne zu versagen. Und man fragt sich, wenn man so diesen Psalm liest, diese Verse 2 bis 10, David, trägst du nicht ein bisschen dick auf? Das hört sich ja alle schon ganz schön steil an. Der Herr ist mein Herr. Der Herr ist mein Erbteil. Ich werde nicht wanken. Der Herr ist beständig vor meinen Augen. Stimmt das? Also kannst du mir nicht vormachen, David, dass das wirklich in deinem Leben immer der Fall gewesen ist. Und ich habe jetzt noch ein Zitat für euch von einem christlichen Musiker. Und zwar von Arne Kopfermann. Kennt wahrscheinlich viele von euch. Ist ein charismatischer Lobpreisleiter, der hat 445 Einträge in der CCLI-Datenbank. Also der hat jede Menge Lieder geschrieben. Und der hat jetzt am 24. Februar einen Artikel veröffentlicht, warum ich kein Charismatiker mehr bin, Stationen einer geistlichen Lebensreise. Und er schreibt darin, die Hybris einer überbetonten Nahbarkeit Gottes ohne heilige Distanz führt nicht zuletzt auch zu einer charismatischen Anbetungskultur, in der oft unhinterfragt in denselben Superlativen von der eigenen Nachfolge gesungen wird, wie von Gott selbst. Das ist eigentlich, was der David hier genau macht, ne? Egal, was Gott mir gibt oder nimmt, ich gebe alles für ihn, jederzeit, ganz und vollkommen, singe wie niemals zuvor, denn nichts ist so wichtig wie er. Die Vollmundigkeit dieser redundanten Sätze wird gerade dann oft zum Bumerang, wenn der eigene Glaube auf die Probe gestellt ist. Dann spüren wir oft schmerzhaft unsere eigene Wankelmütigkeit und Erlösungsbedürftigkeit und sehnen uns nach einem ehrlichen, tastenden, weniger vorlauten Ausdruck unserer Anbetung. Dann ist es für längere Lebensphasen wahrhaftiger, unsere irdische Schwachheit zu betonen, in der Gott aus Gnade wirkt, als ein sieghaftes Leben zu proklamieren, das von unserer Alltagserfahrung doch weit entfernt ist. Und ich fand diese Sätze von Kopfermann wirklich interessant, und er spricht wirklich aus eigener Erfahrung, denn 2015 hat er seine Tochter bei einem Autounfall verloren. Aber er hat in dem Zug eben nicht seinen Glauben verloren, sondern er wächst offensichtlich daran. Und das finde ich bemerkenswert. Und das finde ich super. Und das ist auch mein Wunsch für mich und für uns. Und ich glaube, der Schlüssel, wie ich da hinkommen kann, und das ist für mich eigentlich auch die Hauptbotschaft dieser Predigt, vergesst gerne diese 5 Punkte wieder oder nehmt euch einen raus. Der Hauptpunkt ist: Wie kann ich den Weg des Lebens gehen, ohne zu verzweifeln, zu versagen, zu fallen? Das ist der Vers 1. Vers 1. Bewahre mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Das ist auch der Grund, warum ich mir diesen Psalm rausgesucht habe, weil der klingt vom Stil her komplett anders als der Rest des Psalms. Ist einfach was ganz anderes, eine ganz andere Sprache. Ich habe mich halt gefragt, ich habe lange überlegt, warum ist dieser Bruch da drin? Vers 1, bewahre mich Gott. Und dann die ganze Zeit, bam, 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 5 Punkte, was Gott Tolles ist und was für eine Entscheidung ich getroffen habe und wie mir alles sicher ist und alles wunderbar ist. Vers 1, bewahre mich Gott. Und mein Wunsch für mich ist, dass das wirklich mein beständiges Gebet ist. Bewahre mich Gott, beschütze mich Gott, behüte mich Gott, beschütze mein Herz, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Behüte mein Herz, behüte meine Gemeinde. Es ist super, dass wir so coole Typen haben wie den Michi, die das hier mal eben organisieren und mit der Technik das hier alles aufbauen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass es funktioniert. Bewahre uns Gott. Mach mein Herz demütig. Mach mein Herz demütig. Schenke, dass alle Ehre dir gehört. Dass ich demütig wandle vor meinem Gott. Das ist, was ich mir wünsche. Der Klaus hat das auch so ein wenig angedeutet. Ich glaube, der Tobi hat diese Frage gestellt: Was bedeutet es eigentlich, in der Gnade zu wachsen? Super Frage. Und er hat dafür plädiert, eben mit einem realistischeren Ansatz, dass unser Leben eben auch als Christen nicht immer nur Sonnenschein ist, sondern wir eben immer wieder versagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, bewahre mich Gott, beschütze mich. Ich möchte das zu meinem Gebet machen. Und dann dürfen wir in diesen 5 Punkten auch aufgehen. Ich finde, diese 5 Punkte werden zusammengefasst in dem letzten Vers. Den hat der Roman heute Morgen schon vorgelesen. Fand ich total super. Wusste er natürlich nicht. Aber ich finde, man kann diese 5 Punkte in dem letzten Vers wiederfinden. Du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben in deiner Rechten ewiglich. Vers 2, wo unsere Punkte anfingen, das fing mit ich an. Ich habe zum Herrn gesagt. Jetzt dieser Vers fängt mit du an. Er hat eine Entscheidung getroffen. Mein Herr bist du. Du sollst mein erster Gedanke sein. Ich hänge an dir. Meine Zuneigungen hänge ich an dich. Du. Ich treffe eine Entscheidung für dich. Du sollst die Nummer 1 in meinem Leben sein. Und dann du weißt es mir. so wie das Raten. Also das B-Raten. Hier steht übrigens das gleiche Wort wie das Gute und Böse erkennen in 1. Mose 3. Adam und Eva erkannten, was der Unterschied zwischen Gutem und Bösem ist. Das gleiche Wort wird hier auch aufgeführt. Wir dürfen mit Gottes Rat erkennen, was der Weg des Lebens ist. Gott weist uns den Weg des Lebens. Und das ist der nächste Punkt, den Weg des Lebens. Du weisest mir den Weg des Lebens. Es ist der Weg des Lebens. Vorher wird vom Totenreich gesprochen. Aber wir dürfen den Weg des Lebens gehen. Mein Heil ist sicher. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Das war der Punkt Nummer 4. Bei dir ist Freude in Fülle oder Sättigung. Bei dir, vor deinem Angesicht, Gottes beständige Gegenwart führt zu Freude. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Letzter Punkt, Segensgaben in deiner Rechten. Segensgaben, hat mir schon gesagt, ist das gleiche Wort wie die Lieblichkeit im Vers 6. Gott ist genug für mich. Gott hält Segensgaben für mich bereit. Gott ist genug für mich. Und das Ganze für immer, ewiglich. Also wenn ihr was auswendig lernen wollt, dann Psalm auswendig lernen wollt, dann lernt den ersten und den letzten Vers auswendig. Bewahre mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. Du weisest mir den Weg des Lebens. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle und Segensgaben in deiner Rechten ewiglich.